Hey, ich bin Mirko Becker und das hier ist Damals in Frankfurt, der Podcast, in dem ich mit Menschen spreche, die zu Frankfurts Geschichte ihr ganz eigenes, individuelles, ja aber super wichtiges Puzzleteil beizutragen haben. Für die heutige Podcast-Folge habe ich mich aufgemacht nach Fechenheim. Ein Stadtteil, über den ich zwar schon das ein oder andere Mal bei Damals in Frankfurt erzählt habe, aber von dem ich trotz allem noch kein wirkliches Bild hatte. Bereits als ich von der Hanauer Landstraße abgefahren bin, habe ich relativ schnell ganz, ganz viel gestaunt. Denn Fechenheim ist einfach so unfassbar schön und besticht durch unzählige alte Gebäude mit ganz eigener Geschichte. Vor Ort angekommen, habe ich mich dann mit Matthias Eislöffel vom Heimat- und Geschichtsverein Fechenheim getroffen. Und ihm habe ich ganz, ganz viele Fragen zu Fechenheim gestellt. Wir haben unter anderem über die Kasseller Farbwerke gesprochen, über das Pferd Jenny, das lange den Stadtteil prägte, und auch über Napoleon und John F. Kennedy. Sogar die beiden waren nämlich schon vor Ort in Fechenheim. Aber bevor ich hier zu viel vorwegnehme, hört einfach selbst. Bevor wir das machen, möchte ich mich aber an der Stelle nochmal ganz recht herzlich beim Kulturamt Frankfurt am Main bedanken. Allen voran bei Johannes Promnitz und Anja Söhns für ihre Unterstützung für diesen Podcast. Ja, und jetzt ganz viel Spaß bei der Geschichte Fechenheims mit meinem heutigen Gast Matthias Eislöffel. So, bevor wir mit der Geschichte über Fechenheim loslegen, kurz zum Start so eine Frage, die ich allen stelle, mit denen ich quatsch. Was ist so dein absolutes Highlight in Frankfurts Geschichte? Jetzt mal ganz egal, ob das eine Person ist, ein Ereignis, Platz oder Straße.
Ja, das ist gar nicht so eine einfache Frage. Frankfurt ist ja sehr geschichtsträchtig und ja, wichtig, denke ich, war, dass Frankfurt Ort der Kaiserkrönung war. Ja. Das ist schon was ganz Besonderes, denke ich. Dann natürlich auch die Paulskirche mit den ersten Demokratieansätzen in Deutschland und auch, dass Frankfurt relativ kurz nach der Reformation Zentrum des Buchdrucks und Handels war. Das ist, glaube ich, schon auch sehr prägend alles gewesen für die Stadt.
Ja, das sind noch große, spannende Ereignisse, von denen wir jetzt so ein bisschen weggehen, weil wir uns heute in der Folge wirklich mal konzentrieren wollen auf die Geschichte von Fechenheim. Dazu so einleitend vielleicht mal von dir, wer bist du und vielleicht so viel vorweggenommen, genau, was ist deine Rolle im Heimat- und Geschichtsverein Fechenheim, zu dem du ja gehörst?
Ja, also ich heiße Matthias Eislöffel, ich bin seit gut 2 Jahren im Heimat- und Geschichtsverein als stellvertretender Vorsitzender, also noch gar nicht so lange im Verein, aber trotzdem schon seit längerer Zeit an Fechenheims Geschichte interessiert, auch durch meine private Familienforschung, die ich betreibe.
Wie lange beschäftigst du dich jetzt schon mit der Geschichte von Fechenheim? Kannst du das so schon einschätzen?
Ja, also mit der Familienforschung intensiver angefangen habe ich so im Jahr 2006. Und ich hatte aber vorher hatten wir auch schon Bücher zu Hause, wo es so ein bisschen um die Geschichte Fechenheims ging. Also das war schon immer ein bisschen Thema.
Hast du so einen Auslöser, warum das so war? Also was war so der Trigger, dich mit der Geschichte von Fechenheim auseinanderzusetzen? Gut, oder beziehungsweise mit der privaten Geschichte auch?
Ja, also ich lebe natürlich schon mein ganzes Leben hier in Fechenheim und habe natürlich auch das eine oder andere selbst miterlebt. Und was die Familiengeschichte angeht, ist natürlich mein Familienname der Auslöser, weil der ja sehr ungewöhnlich und sehr selten ist. Ne? Und da war natürlich schon der Ansatz, da will man doch mal wissen, wo das herkommt.
Wo kommt es her, wenn du das verraten hast?
Ja, also der Eislöffel hat jetzt gar nichts mit Fechenheim zu tun. Der kommt eher ursprünglich aus der Gegend von Bensheim. Mhm. Und Eisenlöffel war die ursprüngliche Form. Und da gibt es also 2 Deutungen, habe ich rausgefunden. Einmal also entweder war es jemand, der eiserne Löffel hergestellt hat oder besessen hat zu einer Zeit, als das noch was Besonderes war. Oder es hat gar nichts mit dem Metall zu tun, sondern kommt von dem mittelhochdeutschen Wort ösen und heißt dann so viel wie ich leere den Löffel. Also jemand, der sich gerne hat gut gehen lassen.
Das
sind die Erklärungen, die ich bisher herausgefunden habe. Und wie gesagt, die Eislöffel sind erst relativ kurz in Fechenheim, aber von meiner väterlichen Seite die Großmutter, die hat eine lange Ahnenreihe hier.
Ach, das ist spannend. Dann erzähl mal, was ist so aus deiner Sicht historisch besonders ja, spannend hier in Fechenheim oder auch einzigartig. Hast du da was?
Ja, Fechenheim hat jetzt natürlich keine große bedeutende Rolle in der Weltgeschichte gespielt, sage ich mal. Aber Besonderheit ist mit Sicherheit, dass es immer irgendwie Grenzgebiet gewesen ist. Ja, also früher gehört es ja zur Grafschaft oder zum Landkreis Hanau und war da quasi die Westgrenze. Und heute ist es ja quasi der östlichste Stadtteil Frankfurts und ist also immer so irgendwie so ein bisschen dazwischen. Das hat einerseits natürlich viele Nachteile, die Leute auch tatsächlich recht deutlich wahrnehmen, aber bietet ja durchaus auch Chancen und Möglichkeiten. Und Fechenheimer sagen ja heute noch, wenn sie in die Innenstadt wollen, wir fahren nach Frankfurt, so als ob sie gar nicht dazugehören eigentlich. Und ja, dafür haben wir halt auch andere Orte drumherum. Ich weiß, meine Mutter ist früher ganz oft nach Offenbach gelaufen, um da einzukaufen. Da gab es ja auch viele Kaufhäuser und alles. Das die Rivalität von Frankfurt zu Offenbach ist bei uns vielleicht deswegen auch gar nicht so ausgeprägt.
Aber das ist auch wirklich fußläufig, oder?
Ja.
Du musst eigentlich nur einmal so über den Main.
Ja, genau.
Mit der einen oder anderen Brücke und
ich hatte schon früher Musikunterricht in Offenbach, bin da mit dem Fahrrad immer rüber gefahren. Also mein Bruder ist da in die Schule gegangen. Also.
Ich bin von der Hanau gekommen und das ist wirklich, wenn man hier so, ich bin so noch nicht hier reingefahren. Mhm. Und ich habe es, bevor wir aufgenommen haben, auch schon gesagt, es ist, also man fährt wirklich wie in so eine, ja, oder was du gesagt hast vorhin, in so ein gallisches Dorf, ne?
Ja.
Es hat echt so schon was Schönes. Ja. Dann springen wir mal von jetzt so ganz weit zurück. Mhm. Was sind so die frühesten bekannten Informationen, ja, oder auch Funde zu Fechenheim? Hast du da was gefunden?
Ja, also die ältesten Bodenfunde, die hat man im heutigen Industriegebiet gemacht, da wo die Firma Siemens sitzt. Mhm. Die sind aus der Eisenzeit tatsächlich, da war es aber wohl so, dass sich dort immer nur vorübergehend Leute angesiedelt haben, die dann wieder weitergezogen sind irgendwann. Und so richtig sesshaft ist man dann eben hier so im Ortskern geworden. So, da hat man Überreste aus der Römerzeit gefunden, alte Gräber und eine römische Villa. Und die urkundliche Ersterwähnung ist 977 gewesen.
Ach krass, das ist auch schon lange her.
Genau, also es gibt noch eine ältere Urkunde, aber da sagt man, die ist nicht authentisch, weil da wohl nachträglich noch was dran verändert worden ist. Und in dieser Urkunde von 977 wird der Salvatorkapelle in Frankfurt, das ist der Dom heute quasi, von Kaiser Otto II., der Besitz an der Kirche in Fechenheim bestätigt. Das heißt, die Kirche muss es ja vorher schon gegeben haben und auch die Besitzübertragung muss ja schon stattgefunden haben. Also ist Fechenheim wahrscheinlich noch älter, aber das ist eben die älteste urkundliche Erwähnung. Und 1977 hat man dann hier auch groß 1000-Jahr-Feier gefeiert.
Krass. Was ist so die, also wenn wir mal so gucken auf Fechenheim weiter im Mittelalter oder auch so in der frühen Neuzeit, welche Rolle hat Fechenheim gespielt? Weil was du ja auch gesagt hast, es gehörte nicht zu Frankfurt, es war eigentlich so eine Art Grenze, gibt es da sowas, wo man so sagt, muss man eigentlich erzählen?
Das heißt immer, Fechenheim wäre ein altes Fischerdorf, das hängt auch mit dem Namen zusammen, weil immer noch die Legende kursiert, dass der Name von so einem Fischfanggerät namens Fach kommt.
Ja.
Und es ist auch im Wappen sowas zu sehen, aber das ist tatsächlich dieses Fach und auch das Wappen erst später entstanden. Und der Name rührt eigentlich tatsächlich her von einem gewissen Fecho, der den Ort wahrscheinlich gegründet hat. Und das ist ein althochdeutsches Wort für rothaarig. Also es muss ein rothaariger Mensch gewesen sein, der sich hier quasi sein Heim gebaut hat. Und es war also eigentlich weniger ein Fischerdorf, sondern vielmehr waren hier Bauern und Handwerker. Und also Landwirtschaft war der Haupterwerbszweig. Und das zeigt sich halt auch daran, dass die Grundherren sich um den Zehnten häufiger auch mal gestritten haben, der wohl ganz üppig hier geflossen ist. Und Frankfurter Patrizier hatten hier Landbesitz, aber auch die Kirche, das Kloster Arnsburg war hier einer der größten Grundbesitzer.
Ja.
Und seit dem 12. Jahrhundert gehörte Fechenheim dann zur Grafschaft oder dem Gericht Bornheimer Berg. Und im 15. Jahrhundert wurde es dann an die Grafschaft Hanau abgegeben.
Wie geht es dann weiter? Gibt es da bedeutende historische Ereignisse aus der Zeit?
Ja, es gab zwischen den Grafen von Hanau und den Frankfurtern gab es ja immer wieder so ein bisschen Auseinandersetzungen. Die Frankfurter haben sich hier gern mal auf Fechenheimer Gebiet dann breit gemacht und in den Wäldern gejagt. Und da gab es dann halt immer auch so ein bisschen Auseinandersetzungen. Und also auch da so eine gewisse Rivalität. Und der 30-jährige Krieg war da natürlich auch hier ein Einschnitt und überhaupt viele Kriege haben hier den Ort heimgesucht und auch Unwetter und Brände und also das da, um 1600 habe ich sogar gelesen, wird von Erdbeben sogar berichtet.
Ach krass.
Ja. Und ja, eben dann 30-jähriger Krieg, klar. Und 1743 hat man hier ein Lazarett für englische Soldaten eingerichtet, wo die Verwundeten per Schiff angeliefert wurden. Und da mussten die Fechenheimer dann halt auch Vorspanndienste, Leistungen und Einquartierungen hinnehmen und das über die Jahrhunderte hinweg immer wieder. Und im Mitte des 18. Jahrhunderts hat man hier ein Salzmagazin eingerichtet. Mhm. Fechenheim war dann also Umschlagplatz für die Verschiffung von Salz, das man in Nauheim gewonnen hat.
Ach krass.
Ja.
Deshalb muss aber auch alles hier in der Gegend gewesen sein, oder? Weil wir sitzen jetzt hier auch gerade in Alt-Fechenheim. Mhm. Das ist wahrscheinlich hier alles so in dem Gebiet, hat es stattgefunden, ne?
Genau, genau. Es gab dann auch Schiffsreiter hier. Also das merkt man noch an einigen Straßennamen heute, am Leinritt oder der Leinfahrt. Mhm. Und die haben dann eben mit ihren Pferden die Schiffe stromaufwärts gezogen. Und um 1780 gab es hier 30 bis 40 Schiffreiter mit ungefähr 50 Pferden. Und der letzte Schiffreiter ist tatsächlich erst 1904 gestorben.
Wahnsinn. Ich frage mich auch immer, weil du so gemeint hast, dass dann verwundete englische Soldaten angekommen sind hier mit einem Schiff, was das mit so Bürgerinnen und Bürgern gemacht hat. Hm. Ich weiß gar nicht, ob man das im Vorfeld wusste oder ob das dann einfach passiert ist und man sich erstmal so gewundert hat, was machen jetzt all diese Leute hier? Hm. Und vor allem auch irgendwie Verletzte, ne, die dann irgendwie...
Das Problem war halt, dass die natürlich dann auch zu irgendwelchen Diensten rangezogen worden sind, einfach zwangsweise verdonnert wurden. Ja, also Fechenheim ist ja auch für ein paar Jahre unter französische Herrschaft gekommen. Mhm. 1813 war ja Napoleon hier. Der hatte ja nach der Völkerschlacht bei Leipzig noch eine Schlacht bei Hanau. Die hat er zwar gewonnen, hat sich dann aber trotzdem zurückgezogen und hat hier oben an der Mainkur dann Rast eingelegt und hat sich dann mit einem Frankfurter Abgesandten getroffen. Und die Soldaten haben sich natürlich dann hier über den Ort hergemacht. Und es gibt so ein, ich glaube sogar ein Theaterstück und die Legende, dass also entweder die Frau oder die Tochter von dem Gastwirt da oben, also den Napoleon, angefleht hat, er möge doch seinen Soldaten da Einhalt gebieten. Und er hat dann nur gesagt, ja, ich bin da auch machtlos
ungefähr. Ja, natürlich. Ja. Ich finde Napoleon auch voll spannend, weil mir war früher nie so bewusst, was der für eine Rolle hier in Frankfurt hatte. Ja. Der hat auch auf dem Gelände, also auf der Bornheimer Heide, wo heute ungefähr auch die Bergerstraße ist, da gab es ein Feuerwerk für ihn. Mhm. Dann wurde ja auch der Galgen in dem Bereich, oder das Hoch, nee, wie ist der Galgen, auf jeden Fall der Galgen in der Nähe vom Hauptbahnhof abgerissen, damit quasi, als er kam, auch so eine große Parade stattfinden konnte. Mhm. Das war mir alles nicht bewusst, dass der so eine Riesenrolle hier hatte.
Ja.
Wenn wir mal so weiterspringen in der Zeit, wie hat sich Fechenheim während der Industrialisierung verändert?
Ja, es gab im 18. Jahrhundert sogar schon erste Ansätze für eine leichte Industrialisierung. Da hat nämlich 1766 hier ein Fabrikant den Antrag gestellt, eine Zeugfabrik zu errichten, also so Tuche und Stoffe und sowas. Und da kamen dann immer mehr dann auch dazu. Das waren allerdings natürlich jetzt keine Fabriken im heutigen Sinne, sondern das war in erster Linie so Heimarbeit durch angelernte Arbeiter. Aber trotzdem hat sich da schon so ein bisschen was angesiedelt. Und ganz massiv hat sich das in Fechenheim dann verändert, als sich 1870 die Casella hier angesiedelt hat. Das Chemieunternehmen, die vor allem Farbstoffe hergestellt haben. Und die ist auch relativ schnell gewachsen, die Firma. Und es kamen viele Arbeiter von auswärts, die sich hier angesiedelt haben. Und Fechenheim Nord, also auf der anderen Seite von der Hanauer Landstraße zum Beispiel, ist quasi als Arbeitersiedlung für die Casella entstanden.
Ach, krass.
Ja. Und die Firma war erfolgreich, auch international. Und so kam Fechenheim dann tatsächlich zu Wohlstand. Hatte ein eigenes Wasserwerk, Elektrizitätswerk, ordentlich Steuereinnahmen und wurde sogar die wohlhabendste Gemeinde im Landkreis Hanau tatsächlich. Es kamen dann nämlich noch weitere Fabriken dazu, die sich noch angesiedelt haben. Maschinenfabriken, Klebstoffe und was sich da alles so hier breit gemacht hat.
Also das wird mir aber auch nicht so bewusst, dass quasi man dann dadurch so eine Art gewissen Reichtum hatte und wahrscheinlich hat sich das dann auch wieder auf das Stadtbild ausgeprägt.
Genau.
Und
also hier mit dem Rathaus hier gegenüber wollte man natürlich zeigen, was man hat.
Wo da jetzt auch die Polizei drin sitzt.
Ja, die ist jetzt ein bisschen reduziert worden. Da war früher richtig ein Revier drin. Das ist jetzt nur noch ein Polizeiposten. Der ist also nur noch tagsüber besetzt und es war das Bürgeramt drin, aber das ist jetzt alles raus. Also es ist vor ein paar Jahren sehr aufwendig restauriert worden, das Rathaus sieht also auch toll aus, aber es ist eigentlich fast nichts mehr drin.
Das ist so.
Ein bisschen schade, ja.
Ja, aber, es ist mir hier vorbei. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
Ja, ja, nee, aber das war halt damals, 1902 ist das gebaut und da wollte man halt nochmal so richtig zeigen, was man hat, ne?
Ach, krass, weil, also ich bin auch hier vorbeigefahren, dachte mir so, Wahnsinn, was ist das für ein Bau?
Ja.
Also weil ich so hier noch nie wirklich drin war in dem Stadtkern und man auch da wieder so sieht, wie man auch so ich sag jetzt nicht das alte Frankfurt, das alte Fechenheim, wie man das einfach hier so noch entdecken kann.
Ja, ja.
Also es ist ja hier noch quasi mehr zu sehen als wie das alte Frankfurt oder die alte Frankfurter Altstadt, weil hier eben entsprechend noch mehr ist. Wirtschaftliche oder soziale Entwicklung, gibt es da Dinge, die Fechenheim geprägt haben über die Zeit?
Ja, klar, natürlich nachdem die Casella hier war, nahm das alles einen Aufschwung. Die Firma hat sich auch sehr engagiert für ihre Arbeiter, eben Wohnungen gebaut. Es gab eine eigene Krankenkasse, Bademöglichkeiten und was weiß ich noch alles. Und auch sonst haben die sich sehr im ganzen Ort hier auch engagiert. Also heute würde man sagen, die waren Mäzen oder Sponsor oder sowas und haben also ganz viel in dem Bereich gemacht. Also als die Kirche hier umgebaut worden ist, auch Anfang des 20. Jahrhunderts, sieht man noch hinten auf dem Sandsteinaltar, steht noch drauf, die Frau des Direktors hat da gespendet. Und also wir waren überall engagiert hier, auch im sozialen Bereich. Und natürlich sind dann viele auswärtige Arbeitskräfte hierher gezogen und hat sich dann auch wieder eine katholische Gemeinde hier gebildet. Die hat 1896 dann ihre Kirche hier gebaut. Und so ist Fechenheim dann ein bisschen aus seinem Dornröschenschlaf erwacht. Und das hat aber natürlich dann auch Begehrlichkeiten geweckt. Ne? Die Stadt Frankfurt hat so ein bisschen neidisch da drauf geguckt, auf die Steuereinnahmen. Und die brauchten dann auch Platz, um ihren Osthafen zu bauen und zu erweitern. Und wollten da halt Land haben, was hier auf Fechenheimer Gemarkung liegt. Und ja, so hat man dann 1928 sich Fechenheim einverleibt quasi. Aber das war auch durchaus, brachte natürlich auch Vorteile mit für die Fechenheimer. Also die Straßenbahn war ein ganz entscheidender Punkt, dass die gebaut worden ist damals. Oder dass man an die Kanalisation angeschlossen worden ist. Und im Jahr vor der Eingemeindung ist auch das Schwimmbad gebaut worden. Ja. Also das brachte dann schon auch natürlich eine ganze Menge Vorteile.
Ich habe auch gerade im Kopf, aber ich krieg's nicht komplett zusammen. Ich glaube, der Fechenheimer Bürgermeister ist dann auch quasi nach Eingemeindung irgendwie in die Stadtverwaltung,
ja, genau.
Hatte dann eine Rolle bekommen. Weißt du, was das war?
Weiß ich jetzt nicht genau. Nee, müsste ich nachschauen. Aber der ist tatsächlich übernommen worden, ja.
Dann kommt der Zweite Weltkrieg. Und auch das hatte wahrscheinlich gewisse Auswirkungen hier auf Fechenheim wie auch andernorts,
ja,
oder?
Ja, genau. Also Erster Weltkrieg erstmal war natürlich auch schon, hat zwar nicht so viele Zerstörungen gebracht, aber zum Beispiel war 1913 Rosa Luxemburg hier und hat eine Rede gehalten. Und auch eine in Bockenheim. Und da hat sie zu Kriegsdienst- und Befehlsverweigerung aufgerufen und wurde daraufhin dann auch angeklagt. Und wie gesagt, viele Schäden gab es jetzt hier nicht, aber immerhin auch 300 Gefallene im Ersten Weltkrieg und Verwundete. Und es mussten Orgelpfeifen und Glocken abgeliefert werden als Metallspende. Und in den Schlafsälen der Kastelle hat man Lazarette eingerichtet. Der Zweite Weltkrieg war natürlich dann noch krasser. 1941 sind die ersten Bomben gefallen hier auf Fechenheim. Und 43 und 44 gab es dann ganz massive Angriffe mit schweren Zerstörungen auch, weil man natürlich vor allen Dingen die umliegende Industrie treffen wollte. Und auch die Brücke nach Offenbach hat es erwischt. Und Casella und auch andere Unternehmen hier in Fechenheim, die Diskuswerke, die waren ja auch dann an der Produktion von Kampfstoffen beteiligt. Casella gehörte dann auch zur IG Farben. Und das war natürlich dann ein beliebtes Ziel. Ne?
Aber weißt du, inwieweit Fechenheim zerstört war? Ging das so im Vergleich jetzt, na gut, wenn man es zur Altstadt nimmt wahrscheinlich?
Ja, es gab schon ziemlich massive Zerstörungen auch. Ja, also auch die Kirche hat was abgekriegt hier und ich weiß, das Haus, wo meine Großeltern drin gewohnt haben, ist abgebrannt und das war schon, es gibt auch Bilder bei uns im Verein, die haben wir vom Kampfmittelräumdienst gekriegt, Luftbilder, wo man tatsächlich auch die Bombentrichter noch sehen kann.
Oh, das ist auch mal, ja. Da kann man auch mal so, noch mal so ein bisschen spüren, wie quasi, ja, diese Luftangriffe auf Frankfurt eben gewirkt haben.
Ja.
Wenn wir so ein bisschen weiterspringen, so auf die Nachkriegszeit oder generell auch auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, wie ging es dann für Fechenheim weiter?
Ja, Fechenheim war immer ein Arbeiterstadtteil, also jetzt nie so wie das Westend oder so, ja, sowas besser gestellt ist, aber trotzdem ist es natürlich gewachsen dann auch durch die Casella eben auch weiterhin und viele andere Unternehmen, die sich angesiedelt haben. 1960 hat man im Norden auch noch eine zweite evangelische Kirchengemeinde eingerichtet. Also so viele Einwohner gab es dann, dass man quasi eine zweite Gemeinde machen konnte.
Auch eine zweite Kirche?
Ja, gibt's, die steht auch noch, die Glaubenskirche in der Fuldaer Straße ist die. Und 1960 hat sich ja dann auch Neckermann angesiedelt. Das Gebäude steht ja auch noch und ist auch denkmalgeschützt. Und weitere Siedlungen sind dann entstanden. Drei Wohnhochhäuser gibt es hier hinten in der Dietesheimer Straße. Also die Bevölkerung ist weiterhin gewachsen dann auch. 1963 ist ja dann auch Präsident Kennedy hier langgefahren über die Mainkurve, als er die Truppen in Hanau besucht hat. Und habe ich dann auch gehört, dass da eine große Menschenmenge hier stand und ihm begeistert zugewinkt hat. Und ja, ansonsten ist natürlich durch die Randlage, sage ich mal, hat man auch gerne mal versucht, hier so Verschiedenes herzuschieben, was man in der Stadt selber nicht unbedingt haben will. Das fing ja mit der Casella tatsächlich schon an. So ein Chemieunternehmen wollte man in Frankfurt nicht haben.
Genau, das war ursprünglich in der Altstadt, nahe der damaligen Judengasse, glaube ich, und ist dann rausgegangen. Ja,
genau, was noch? Also das hat man auch in vielen Städten. Das war auch in Paris zum Beispiel so, dass man so den Gestank und den Qualm und das alles wollte man ja nicht haben in der Stadt. Und deswegen hat man das wegen der Windrichtung auch in den Osten verschoben. Ja. Krass. Und in neuerer Zeit war das auch durchaus so, also in den 90er Jahren oder so, am 1. Mai wollten dann immer irgendwelche Neonazis hier demonstrieren und dann hat man immer versucht, die hierher zu schieben, weil man den Stadtteil ganz gut abriegeln kann. Ja.
Ach so, okay.
Ja, und haben sich die Fechenheimer das aber auch nicht so unbedingt gefallen lassen. Und,
gut so.
Ja, häufig sind die auch gar nicht aufgetaucht. Also ja, das war dann, ansonsten, klar, Stadtrandlage, schlechte Verkehrsanbindung ist natürlich dann nach wie vor heute noch ein Problem, aber ansonsten ist der Stadtteil gewachsen und ja.
Casella, weißt du, wie lange die noch existiert haben?
Die existiert tatsächlich immer noch. Die waren ja Teil von Höchst.
Ja.
Und als Höchst zerschlagen worden ist, haben sich dann ein paar Manager zusammengetan, die da tätig waren und haben das quasi in Eigenregie übernommen. Mhm. Also läuft jetzt eigentlich unter dem Namen Alessa.
Alessa, ja. Ja. Okay.
Und existiert aber immer noch, ist natürlich längst nicht mehr so groß, wie sie mal gewesen ist.
Aber ist es auch noch in dem Gebäude an der Hanauer Landstraße? Ja, ach, das ist dann noch schon okay. Ja. Ach, irgendwie hatte ich gerade in meinem Kopf.
Also es ist jetzt mehr so ein Industriepark, da sind auch noch andere Firmen ansässig, da ist auch das Biomassekraftwerk von der Mainova, was da sitzt, wo sie Bahnschwellen verfeuern und sowas. Aber die Casella sitzt auch noch da.
Weißt du, ob das jetzt Casella oder auch Neckermann war, ob die quasi so die größten Arbeitgeber hier stellten?
Ja, also Casella mit Sicherheit. Und Neckermann denke ich auch, da waren auch viele Leute.
Gibt es so, wenn wir mal auf das Stadtbild schauen, historische Gebäude oder Denkmäler, die für Fechtenheim jetzt wirklich besonders wichtig und herausragend sind?
Ja gut, das Rathaus haben wir ja schon erwähnt.
Ach, das ist wunderschön. Ist,
ja, das ist ja jetzt gerade schön restauriert worden, aber ja, eben leider nicht mehr so viel drin. Und ja, auch die Kirche hier natürlich, die ist, da hatten wir vor 3 Jahren, haben wir 250 Jahre Melanchthon-Kirche gefeiert.
Wahnsinn.
Und ja, vorne im Eingangsbereich von der Kirche steht eine alte Glocke. Ah. Die ist aus dem Jahr 1390.
Ach krass.
Das ist die älteste Glocke in Frankfurt und Umgebung. Die kann man allerdings nicht mehr in den Turm hängen. Die ist ein bisschen, ja, die versetzt den ganzen Turm in Schwingungen. Das hat man wohl probiert. Deswegen steht sie jetzt leider so ein bisschen ungenutzt darum, aber ja.
Aber findest du nicht auch, ich finde es immer so spannend, wenn wirklich so Dinge so alt sind, wenn man quasi so weiß, das sind schon 100 oder 1000 von Menschen und Ereignissen dran vorbeigegangen.
Ja,
so,
ja.
Und jetzt ist man quasi auch Teil davon und das ist irgendwie so eine Beständigkeit. Ich finde das irgendwie immer cool.
Das ist faszinierend, ja.
Ja, finde ich auch.
Ja. Ansonsten gibt es natürlich noch das Schwimmbad, das ist 1927 gebaut worden. Das war ein Entwurf von Martin Elsässer, der auch die Großmarkthalle gebaut hat und galt damals als das modernste Hallenbad Europas sogar.
Europas.
Ist auch in vielen Architekturpublikationen irgendwie erwähnt worden. Und ja, das Neckermann-Gebäude ist von Egon Eiermann entworfen worden, auch 1960 gebaut dann. Ansonsten, ja, Denkmäler gibt es hier noch ein altes Kriegerdenkmal für den Krieg von 1870-71. Mhm. Und auf dem Friedhof steht noch ein Denkmal für die Gefallenen aus den Weltkriegen. Es gab auch ein Denkmal für den Turnvater Jahn, das ist aber im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Da ist aber vor ein paar Jahren nochmal so eine neue Gedenkplakette hingesetzt worden. Dann gibt es auf dem Lindeplatz hier noch einen Brunnen für Jean Pauli, der war Komponist und hat das Lied zu Rüdesheim in der Drosselgasse komponiert.
Kennt ihr nicht, Mist.
Ja. Und natürlich, nicht zu vergessen, das ist jetzt nur so eine Kunststofftafel, die da hängt, aber das ist eine Gedenktafel für Jenny.
Ach, das Pferd, stimmt.
Richtig, ja, genau.
Okay, da müssen wir kurz, stimmt, Jenny ist eines, muss ich sagen, ist eines der Beiträge auf meinem Instagram-Kanal, was so am meisten auch Emotionen weckt, weil entweder hat man dieses Pferd gekannt, man muss vorher anfangen, das war ein Pferd, was hier frei rumgelaufen ist,
richtig,
tatsächlich, ne? Ja. Und genau, und wirklich so friedlich ist. Also hast du es auch schon gesehen gehabt?
Ich habe sie auch gesehen, ja, es war ein Schimmelstute und also ursprünglich waren es sogar mal 2 Pferde und das eine ist aber dann gestorben und dann war sie alleine hier und der Besitzer lässt sie halt oder hat sie alleine rumlaufen lassen und sie ist halt, also ich fand das immer ein bisschen lustig, weil war ja ein Medienstar, ein Internetstar, also weltweit, das sind ja echt busseweise sind hier aus Asien, sind da Touristen angerückt, ja, und ich fand das immer so ein bisschen lustig, wenn es in den Medien hieß, das Pferd in der Großstadt, so als ob sie jetzt zwischen den Hochhäusern da irgendwo rumgaloppiert, aber sie ist natürlich hier im Mainbogen über die Felder und die Wiesen und so. Und,
klar, und die ist ja echt alleine gelaufen?
Die ist alleine gelaufen, ja, also gibt es einen Weg da durch den Mainbogen und ist sie dann lang spaziert und ist sie da über die Äcker und irgendwo waren dann noch ein bisschen Wasser für sie deponiert und jeder hat sich gefreut, wenn er sie gesehen hat. Ja, sie war auch neugierig und kam dann auch und ja, das war schon toll.
Ich glaube,
gerade in Corona-Zeiten hat sie tatsächlich vielen Leuten auch ein bisschen Kraft gegeben.
Stimmt, ja.
Weil man ja nicht so Kontakte haben durfte und wenn man dann Jenny gesehen hat, da waren viele Leute ganz happy.
Jenny, stimmt. Oh, die hatte ich gerade überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja. Ist aber mittlerweile auch schon ein paar Jahre verstorben. Kann das
sein? Ja. Ist jetzt 2-3 Jahre.
Okay, genau.
Das
aber
jetzt, ja.
Die Jenny.
Das war natürlich sehr traurig damals, ja.
Aber wer weiß, vielleicht gibt es auch noch ein nächstes Pferd, was hier durch den Stadtteil läuft.
Ja, vielleicht. Also ich habe sie tatsächlich einmal gesehen, als ich morgens zum Büro gefahren bin. Da stand sie neben an der Hauptstraße und hat in einem Vorgarten an den Rosen gezupft.
Aber dass das auch so einfach funktioniert hat, ne?
Also sie ist dann an der Straßenbahn entlang gelaufen, an den Schienen. Die Straßenbahnfahrer kannten sie alle schon. Die Polizei wusste Bescheid, wenn da einer angerufen hat, da läuft ein Pferd irgendwo rum. Und die sagt, ach ja, das ist die Jenny. Ja. Das war schon sehr lustig irgendwie. Aber ja, hatte halt auch was. Ne?
Das stimmt, das hatte was. Nochmal kurz, weil ich das auch gerade abgespeichert hatte, oder du hast es gerade erzählt gehabt, das Hallenbad. Mhm. Ist es noch öffentlich zugänglich?
Ist nicht mehr. Es gehört jetzt zur TG Bornheim. Ja. Man muss da Vereinsmitglied sein, damit man es nutzen darf. Es war aber ursprünglich ein öffentliches Schwimmbad, aber es war dann der Stadt irgendwann in der Unterhaltung zu teuer und die TG Bornheim hat gesagt, sie übernimmt das.
Ja, okay. Wenn wir so weiter mal schauen auf das Stadtbild, wie es verändert hat, ist es ein starker Kontrast oder?
Ja, ich sag mal, so an manchen Stellen sieht man noch so ein paar richtig schöne alte Fachwerkhäuser auch. Ja, ja, so aus fränkisches Fachwerk. Und da gibt es aber nicht mehr so viele. Was man noch relativ viel hat, sind Gründerzeithäuser, so um die Jahrhundertwende die letzte gewesen. Und ja gut, nach dem Zweiten Weltkrieg, dann so in den 60er Jahren, dann sind natürlich so die modernen Siedlungen und Hochhäuser entstanden. Dadurch hat sich es natürlich dann schon ein bisschen verändert, ja.
Und gab es so bedeutende städtebauliche Projekte oder auch Entwicklungen, die jetzt hier den Stadtteil besonders geprägt haben?
Also es gab 1929 hat man eine Siedlung gebaut in der Straße am Rütschlehen und die ist von Ernst May geplant worden. Mhm. Das ist also so dieses neue Frankfurt war das, glaube ich, damals. Ne?
Das. Überall in der Stadt.
Ja, ja.
Sollte und das neue Frankfurt entstehen.
Ja, das und dann eben die Nassauische Heimstätte hat halt ihre Wohnblocks gebaut und dann eben diese drei Hochhäuser in der Dietesheimer Straße, die natürlich so ein bisschen brutalistisch wirken. Ne? Aber gut, man brauchte halt Wohnraum. Ne? Das ist ja heute nicht anders. Es gab auch noch mal irgendwie die Idee, ich glaube Anfang der 70er oder Ende der 70er, Anfang der 80er, hatte man mal die Idee, im Fechenheimer Mainbogen ein Großkraftwerk zu bauen, aber zum Glück ist es dazu nicht gekommen und man ist doch, glaube ich, sehr froh heute, dass man das eher so als Naturschutzgebiet dann hat.
Krass,
Naherholungsgebiet.
Ja. Neben Jenny, gibt es neben Jenny noch weitere besondere Traditionen oder so? Ja, weiß nicht, was. Ja, doch, also doch, Jenny würde ich jetzt mal als Tradition noch bezeichnen. Oder so kulturelle Eigenheiten, die Fechenheim ausmachen?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil natürlich in Fechenheim wie in ganz Frankfurt ist natürlich die Fluktuation auch sehr hoch.
Ja.
Und dadurch gibt es nicht mehr so viele alteingesessene Fechenheimer, sage ich mal. Also was wir immer noch haben, ist hier am dritten Advent unser Kirchturmkonzert. Das gibt es seit über 40 Jahren. Das wird auch immer gut besucht. Und ja, Feste natürlich, wobei die jetzt auch durch Corona alle ein bisschen gelitten haben. Ne? Und jetzt hat man dieses und letztes Jahr hat der Regionalrat hier initiiert auf der Linde vorne eine bunte Tafel, wo also wirklich dann auch verschiedenste Institutionen und Kulturen sich zum gemeinsamen Essen treffen. Das ist auch bisher ganz gut angenommen worden. Und da muss man mal gucken, ob da vielleicht so eine neue Tradition draus entsteht.
Und das zum dritten Advent, das ist dann einfach auch hier in der Kirche? Und
das ist hier in der Kirche, genau. Dann kann man hier in den Kirchgarten kommen. Und dann haben wir hier den Posaunenchor aus Bornheim da. Der spielt dann hier Weihnachtslieder und es gibt Glühwein und Schmalzbrote.
Ah, lecker.
Das tatsächlich seit über 40 Jahren. Also früher sind die Musiker wirklich hoch auf den Kirchturm gekraxelt, aber das ist natürlich auch ziemlich kalt da oben und eng. Und jetzt stellen sie sich auf den Balkon vom Gemeindezentrum.
Vor allem muss man ja auch die ganzen Gerätschaften mit da hochschleppen, ne?
Ja, ja, ja. Also früher, es gab ja einen Musikverein, die Vorwärts und die letzten noch verbliebenen Mitglieder haben das lange Zeit noch gemacht, sind da hochgekraxelt, haben sich dann ihr Schnäpschen mitgenommen, um sich da aufzuwärmen. Aber ja, die sind natürlich jetzt alle nicht mehr in einem Alter oder auch gar nicht mehr da. Und jetzt hat es der Posaunenchor aus Bornheim übernommen. Und
warst du da auch mal oben?
Ich war da auch oben, ja. Ich habe auch für den Fechenheimer Anzeiger mal eine Zeit lang Artikel geschrieben und da durfte ich dann auch immer berichten und bin da hochgekraxelt. Und,
ja, aber da hat man doch wahrscheinlich auch einen richtig guten Ausblick, oder?
Ja, da hat man einen tollen Ausblick, ja. Es ist leider so, dass wir haben das früher auch gemacht am Fischerfest hier. Das ist immer am 1. September-Wochenende gewesen. Und da hatten wir es eine Zeit lang, dass die Leute dann auch hoch durften. Aber das ist mittlerweile so, dass die Bauaufsicht da sagt, das ist zu unsicher, weil die alten Treppen und so, also ein Publikumsverkehr ist. Also deswegen dürfen wir es leider nicht mehr machen.
Ach Mensch. Welche Rolle spielen Vereine oder auch, gut, Feste hatten wir eben schon mal, beziehungsweise andere soziale Institutionen hier, gibt es sowas, was besonders bedeutend ist oder wichtig?
Ja, Fechenheim hatte eigentlich immer ein ziemlich reichhaltiges Vereinsleben, also wir haben alleine 3 Karnevalsvereine hier tatsächlich, ja, und einen großen Sportverein, Theaterverein, Fußballverein, Ruderclub, Rad- und Motorsportverein, jede Menge Kleingartenvereine, Schützenverein, früher gab es auch ein paar Gesangvereine, dann, ja, also man kann die gar nicht alle aufzählen, also es gibt eigentlich eine ganze Menge, aber ja, wie überall haben die natürlich auch alle ihre Nachwuchssorgen und Probleme. Es gibt auch einen Arbeitskreis Fechenheimer Vereine, der zum Beispiel die 1000-Jahr-Feier, aber das aus der 1000-Jahr-Feier vorgegangen ist, das Fischerfest, das eben auch über lange Jahre stattgefunden hat. Immer am 1. September-Wochenende, das hat der Arbeitskreis ausgerichtet. Und das ist jetzt natürlich durch Corona und auch, weil die behördlichen Auflagen immer weiter verschärft werden, ist das jetzt die letzten Jahre ausgefallen. Es soll aber wieder stattfinden, also wir hoffen mal, dass sich das wieder ein bisschen etabliert.
Und wenn ich mich mit Geschichte auseinandersetzen mag hier in Fechenheim, dann gehe ich zu euch in den Heimat- und Geschichtsverein.
Genau, das ist die erste Anlaufstelle natürlich.
Da muss ich kurz mal reinkrätschen, weil es mich interessiert. Ja. Habt ihr, wenn man sich so den Heimat- und Geschichtsverein anschaut, habt ihr auch so eine Art Archiv? Oder also ist das?
Ja, haben wir auch. Also den Verein gibt es seit 1979, glaube ich. Ja. Und da ist im Laufe der Jahrzehnte einiges zusammengetragen worden, tatsächlich. Ja,
ich sehe das manchmal auf Instagram, wenn ihr dann auch so Bilder postet, wenn man auch so dieses Alt-Fechenheim nochmal sieht und so sieht, wie, also das hat halt auch, also ich mag eh immer so alte Aufnahmen, die haben immer so ihren eigenen Charme.
Ja, genau.
Und man da nochmal so reinfühlen kann, wie das damals so gewesen sein muss.
Ja.
Von der Vergangenheit zu in die Zukunft. Weißt du, ob es aktuelle Projekte oder auch Entwicklungen gibt, die gerade so hier in Fechenheim laufen?
Also was geplant ist, ist unten am Mainbogen, da ist im Moment ja teilweise noch, wird es noch landwirtschaftlich genutzt und da ist geplant, dass noch ein großer Altarm des Mains wieder entstehen soll. Das soll man also tatsächlich wieder zu so einer Auenlandschaft machen, natürlich auch wegen Hochwassergefahr und so weiter. Und da läuft gerade ein Flurbereinigungsverfahren, das wird sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen hinziehen, aber da hat man schon so einen kleinen Altarm wieder angelegt, da soll aber auch noch ein großer entstehen und das soll dann richtig so ein Naherholungsgebiet werden auch. Und ja, da sind wir mal gespannt, wie das wird. Und natürlich wäre es wichtig, dass Fechenheim mal besser verkehrsmäßig angebunden wird und da hofft man ja seit Jahrzehnten auf die nordmainische S-Bahn. Da tut sich ja so ein bisschen was, aber das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, bis das soweit ist dann.
Wie erreiche ich gerade Fechenheim mit den Öffentlichen, mit der Straßenbahn?
Mit der Straßenbahn, Linie 11 oder die 12 fährt zum Neckermann hinten. Ansonsten gibt es noch 2-3 Buslinien. Aber im Moment haben wir das große Problem, dass die Brücke an der Mainkur gesperrt ist. Die wird saniert und da geht es nach Enkheim und Bad Vilbel und das ist schon ein Problem, weil die Busse da eigentlich auch drüber fahren und die müssen jetzt alle über den Bahnübergang in der Kasselerstraße und das dauert natürlich. Also Fahrplan ist da im Moment nicht so verlässlich.
Und bei dem Altarm, der da wieder quasi so entstehen soll, also muss man sich wirklich so vorstellen, dass man da quasi, weißt du das, ob man da so gräbt und dann quasi kommt so Stück für Stück Wasser?
Ja, so ist das wohl gedacht. Also man macht dann irgendwann einen Durchbruch zum Main, wie er jetzt verläuft und dann füllt sich das dann mit Wasser.
Boah, das möchte ich mal gucken.
Ja. Also wie gesagt, so einen kleinen Altarm haben sie schon angelegt und ist dann auch gedacht, dass es dann so Stege gibt, wo man dann über den Altarm da rüberlaufen kann und so.
Ah, ich habe früher immer, kennst du das SimCity? Da konnte man auf dem PC so eine Stadt erbauen. So gerade meiner Vorstellung, wenn man sich so denkt, okay, jetzt muss man hier noch einen kleinen Altarm bauen.
Ja.
Und dann machst du irgendwie so, auf einmal kappt man so die, oder nee, stellt so die Verbindung zum Main her.
Ja.
Das geht gut. Gibt es neben den Herausforderungen, die du eben angesprochen hast, noch weitere, denen sich Fechenheim so stellen muss?
Ja, Fechenheim ist natürlich sozial, sag ich mal, benachteiligt. Also wie gesagt, immer schon Arbeiterstadtteil gewesen, hat auch momentan wohl die höchste Arbeitslosigkeit aller Frankfurter Stadtteile. Das ist natürlich ein Problem. Und über 2/3 der aktuellen Einwohner haben Migrationshintergrund und viele Leute haben halt Probleme, mit ihrem Geld über die Runden zu kommen. Also es ist schon nicht ganz einfach, eben durch die schlechte Verkehrsanbindung auch. Aber dadurch sind andererseits natürlich auch die Mieten noch halbwegs erschwinglich.
Ja. Das stimmt.
Da hängt immer so eins am anderen. Und das ist natürlich halt schon ein Problem, weil es halt viel, viel Bedürftige auch gibt. Ja, das merken wir in der Kirchengemeinde natürlich auch.
Ja, okay, das stimmt, das stimmt. Trotz allem so die Zukunft von Fechenheim rosig oder eher so, schauen wir mal?
Ja, ich bin da ja immer ein bisschen Optimist.
Gut.
Und wir hoffen natürlich, dass es sich ein bisschen positiver auch wieder entwickelt. Ja, es ist leider so, dass Fechenheim eben aufgrund seiner Ferne von vom Stadtzentrum, auch von der Stadt Frankfurt, also zumindest mein Eindruck und viele andere sehen das auch so, so ein bisschen stiefmütterlich von der Stadt behandelt wird, ne? Und das ist ja alles so weit weg und überhaupt. Aber es gibt hier viel Potenzial und die Leute sind auch bereit, sich zu engagieren. Also ich denke mal, ein großer Punkt, Pluspunkt, den Fechenheim hat, ist tatsächlich seine naturnahe Lage am Main. Ja. Also der Mainbogen, das ist halt schön. Da kann man wunderbar spazieren gehen, Fahrrad fahren. Ruderverein ist ja auch da, da sind immer irgendwelche Ruderer unterwegs. Also das ist echt sehr schön da. Und trotzdem ist man ja nicht weit weg von der Frankfurter Innenstadt oder von den anderen Städten, Offenbach, Hanau, das ist ja alles nicht weit weg. Und das ist halt das Schöne, dass man einerseits so ein bisschen dörflichen Charakter hier hat und Natur, aber andererseits auch nicht weit in die Stadt.
Vor allem halt auch mit so einer langen Historie, ne? Das kommt ja auch nicht so. Also das ist ja, gut, Frankfurt ist ein bisschen früher gegründet worden, also nach offiziellen Urkunden, aber liegt ja trotzdem voll nah dran.
Ja.
Von daher eigentlich total spannend. Ja. Vielleicht nochmal zu dem Thema Historie. Ihr habt den Heimat- und Geschichtsverein. Gibt es darüber hinaus noch so Initiativen oder Pläne, um diese historischen Dinge zu bewahren oder auch um zu fördern, zu zeigen, guck mal, was wir hier alles haben und das ist gut, dass es das gibt?
Ja, gibt es relativ wenig eigentlich tatsächlich. Also der Heimat- und Geschichtsverein hat immer mal Ausstellungen gemacht zu verschiedenen Themen und immer so ein bisschen nach dem Motto, dass möglichst viele Menschen auch auf den Bildern zu sehen sind, damit halt auch Leute kommen und sagen, ach, guck mal, den kenne ich und so. Ja. Und aber ja, auch wir haben natürlich Nachwuchssorgen und es wäre natürlich sehr schade, wenn es da nicht weitergeht. Ja. Und es stand tatsächlich auch schon mal das Wort Auflösung im Raum.
Oh, krass, ja.
Und das wollen wir natürlich eigentlich nicht, weil da wirklich eine tolle Sammlung zusammengetragen worden ist über die Jahrzehnte ja auch.
Ich habe da auch schon mit anderen Geschichtsvereinen oder mit Vereinen gesprochen, die sich auch mit Geschichte so im Allgemeinen in Frankfurt auseinandersetzen. Und das ist halt immer wieder Thema, dass du halt eine relativ hohe Altersstruktur hast.
Genau.
Und die Frage so ist, wie überzeugt man junge Menschen davon, Teil des Vereins zu werden? Und also die Antwort darauf, die gibt es ja scheinbar noch nicht, sonst wäre das nicht so ein Thema.
Ja, es ist ja generell ein Problem, dass die Leute sich irgendwie langfristig binden, auch an einen Verein oder so. Also jetzt gar nicht mal in dem Bereich, sondern generell überhaupt. Ja. Und viele wollen eher so ein bisschen mal so eine Zeit lang so ein Projekt oder sowas machen. Aber dadurch kann man halt auch nicht alles eben bewältigen, was ansteht. Ne?
Ja, das stimmt. Aber wobei man, glaube ich, ja schon bei Projekten schon überlegen, also das wäre ja schon so ein, eigentlich schon so ein Einfallstor. Also zumindest für mich.
Besser als gar nichts, klar.
Genau, das heißt halt, also weil, weißt du, wenn du mir zum Beispiel das Archiv aufschließen würdest, ich kenne das von Bornheim, da sind halt tausende von Bildern.
Ja.
Oder hunderte, naja, sind schon tausende, glaube ich, mittlerweile. Und ganz viele alte Zeitungsartikel und normalerweise, also du könntest dich schon reinsetzen und überlegen, okay, was mache ich jetzt damit?
Ja.
Klar, digitalisieren, aber kann man da irgendwie auch vielleicht so eigene Ausstellungen entwickeln? Weil das ist ja auch wahrscheinlich ein Vorteil von euch. Mhm. Wenn ich Lust habe, komme ich zu euch, man quatscht, hat vielleicht Ideen.
Genau.
Und hier kannst du ja dann was theoretisch umsetzen, ja?
Genau, wir hatten es jetzt gerade, dass in den letzten Jahren der ehemalige Betriebsratsvorsitzende von der Casella bei uns war. Der hat jetzt Bücher geschrieben über die Casella. Die sind auch quasi als Bücher unseres Vereins erschienen. Die Casella hat auch ein bisschen gesponsert da die Bücher und der hat sich natürlich auch bedient bei uns im Archiv und da sind wirklich tolle Sachen bei entstanden. Ja.
Ah, da kann man nur aufrufen, sich das mal wirklich zu überlegen.
Ja.
Klar, man braucht auch natürlich die Zeit, aber ich finde halt gerade in Geschichtsvereinen hast du eigentlich immer die Möglichkeit in irgendeiner Form halt zu wirken.
Ja.
Und das ist ja schön, irgendwie sowas zu hinterlassen oder irgendwie auch was aufzubauen.
Ja.
Oder sei es alte Bilder gucken, das mag ich immer so gerne.
Ja.
Gibt's, wenn ich mich mit Fechenheims Geschichte auseinandersetzen will, so ein Ort oder gewisse Bücher, die du einem empfehlen würdest?
Ja, so die aktuelle Ortschronik gibt's jetzt in dem Sinne nicht, sage ich mal. Also es ist in den 70ern gab's mal ein Buch von Heinz Koch aus der Geschichte Fechenheims, hieß das. Das ist dann zur 1000-Jahr-Feier nochmal aktualisiert worden. Das hieß dann das Buch Fechenheim. Und ansonsten hat natürlich der Heimat- und Geschichtsverein diverse Bücher veröffentlicht, aber die sind halt alle, beziehen sich alle so ein bisschen auf Einzelaspekte, also die Straßen in Fechenheim und ihre Namen, die Schulen. Es gibt ein sehr dickes Buch über die NS-Zeit und über Grenzsteine, die Gasthäuser an der Mainkur, auch über die Casella sind jetzt zwei Bücher erschienen, über die Post, das Rathaus, die Flurnamen, also das sind alles halt nur Einzelaspekte, weil alles andere wäre sonst zu umfangreich, auch wenn man es wirklich intensiv sich mal angucken will.
Wenn ich mich dafür interessiere, für so eine Veröffentlichung, die du eben aufgezählt hast, wie komme ich da dran?
An unseren Verein wenden, einfach E-Mail schicken, stellen.
Dann bekommt ihr von mir eine E-Mail. Ja. Waren jetzt schon Sachen dabei, die mich interessieren würden. Gibt es sonst noch was, wo du sagst, muss jetzt unbedingt hier an der Stelle erwähnt werden, damit festgehalten ist?
Ja, ich sag mal, es ist so, dass Fechenheim nicht unbedingt das beste Image hat, aber ich finde eigentlich, ich lebe ja jetzt schon lange hier, dass es besser ist als sein Ruf. Und auch du hast ja gesagt, als du gekommen bist, mega, du warst ganz überrascht.
Ja.
Also das lohnt sich dann tatsächlich mal zu kommen, ja. Und auch die Geschichte, wenn man da mal ein bisschen drin eintaucht, findet man doch unglaublich viele spannende, interessante Sachen, die man eigentlich so gar nicht von so einem kleinen Ort hier erwarten würde. Und ja, natürlich, wie gesagt, die schönen und naturnahen Ecken. Also Mainbogen kann man wunderbar spazieren gehen. Den Heinrich-Kraft-Park gibt es. Die Promenade am Mainufer unten ist vor ein paar Jahren ganz toll gemacht worden. Also man kann hier schöne Ausflüge machen in die Umgebung. Also ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.
Das lohnt sich wirklich. Wie du es gesagt hast, ich bin auch total begeistert, als ich immer hierher gekommen bin. Und die Folge kommt Anfang November raus. Das heißt, der dritte Advent war das, wo hier das Fest war.
Das Kirchturmkonzert, genau.
Genau, das Kirchturmkonzert. Spätestens das könnte mal eine Möglichkeit sein, sich mal Fechenheim auf eigene Faust anzuschauen und den Stadtteil zu erkunden. Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Dann sind wir durch. Danke dir.
Ja, bitte, gerne.
Spannend, oder? Ich habe mir die Aufnahme nochmal angehört und dachte mir direkt, okay, Fechenheim hat so, so viel zu bieten. Und nachdem wir dann auch noch die Aufnahme beendet hatten, hat mich Matthias gefragt, ob ich noch Lust habe, einmal Fechenheim von oben zu sehen. Da habe ich natürlich ja gesagt. Und wir sind die Kirche in der Pfortenstraße bis ganz nach oben gestiegen. Und der Rundumblick, der war einfach so wunderschön und genial. Anschließend haben wir noch einen kleinen Spaziergang durch Fechenheim gemacht und ich war in einem ständigen, okay, das ist hier wunderschön, das ist hier wunderschön und das ist hier wunderschön. Und das ist Fechenheim wirklich. Also, ich kann es euch einfach nur empfehlen. Schaut es euch mal vor Ort an. An der Stelle nochmal vielen Dank an Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast und auch für diese kleine Stadtführung, die wir gemacht haben. Es hat mir wirklich unfassbar viel bedeutet. Ja, und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Damals in Frankfurt, der Podcast, der erscheint überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr noch mehr über Frankfurts Geschichte erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal bei meinem Instagram-Kanal Damals in Frankfurt vorbei. Dort erfahrt ihr jeden Tag Neues aus der Geschichte der Stadt, die so facettenreich ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.